2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nico Frega hat vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwoch, der 1. Februar 2023, knapp nach 19.10 Uhr und ich begrüße euch recht herzlich zur Millanton-Folge zum ersten Zweitliga-Heimspiel unserer Boys in Brown gegen Hannover 96. Das Spiel findet am kommenden Samstag, den 5. Februar um 13.30 Uhr statt, logischerweise bei uns am Millantor. Nach dem 1-0-Auswärtserfolg in Nürnberg empfangen wir eine Mannschaft, die zwar letzte Woche 1-3 gegen den FCK unterlag, aber nicht zu unterschätzen ist, wenn man gerade sich zurückerinnert, wie wir letzte Saison im Februar gegen sie verformt haben. Es ist eine Mannschaft, die zwar nach der Hinrunde auf Platz 5 stand, aber 96 wäre nicht 96, wenn man gerne mal auf den Geschehnissen neben dem Platz Schlagzeilen macht. Aber genug gequatscht, ich habe mir für das VDS-NDS auch mal wieder einen sehr tollen, kompetenten Gast eingeladen, der uns helfen wird, mehr Einblicke in die 96-Welt zu gewinnen. Er ist unter dem Twitter-Namen @Anker6 aktiv und ist einer der beiden Gründer des Vorwärts-nach-Weit-Podcast. Hört aber auch auf seinen bürgerlichen Namen Tim. Moin Tim, danke, dass du hier bist.
Ja, moin in die Runde, danke dir für die Einladung, sehr nett.
Stell dich einmal bitte für die Hörerinnen und Hörer mit den drei klassischen W-Fragen vor. Wer bist du, was machst du und warum Hannover 96 und nicht der Eishockeyverein, den ihr da unten habt?
Ja, genau, ich bin Tim, ich bin 30 Jahre alt, komme gebürtig aus Hannover, lebe jetzt seit einem Jahr in Hamburg, bin quasi der Heimatstadt so ein bisschen entflohen und ich bin im nachhaltigen Recruitment tätig, beruflicher Natur, also alles, was mit nachhaltigem Scouting zu tun hat. Habe vorher viele Jahre in der Sterne-Gastronomie und Hotellerie Führungsverantwortung übernommen und habe nebenbei, neben meinem Studium damals, mit dem Tobi Gröbner zusammen einen Podcast gegründet, der sich Vorwärts nach Weit erschimpft. Ein total tolles Produkt. Und jetzt habe ich die dritte Frage vergessen. Warum auch noch 96, ne?
Genau, warum 96 und nicht den Eishockeyverein, den ihr da habt?
Tatsächlich gibt der Hannoverse Sportverein von 1896 einem oft genug Hinweise und Gründe, warum man sich das nochmal gut überlegen sollte. Aber tatsächlich, warum 96? Mein Vater hat mich einfach irgendwann da angemeldet. Da war ich, glaube ich, noch in einem Alter, wo ich mich nicht wehren konnte, so 2-3 Jahre alt. Und dann bin ich hängen geblieben und habe mich verliebt vom ersten Tag an in das Stadion, die Stadt, die Fans, die Spieler damals, Gerard Asamoah, Blazen Kufu. Einfach geile Zeit damals gewesen. Ja, und jetzt bin ich ein paar Jahre älter und immer noch dabei.
Kannst du dich an dein erstes Spiel erinnern?
Ganz schwer, tatsächlich. Das müsste gegen den VfL Wolfsburg gewesen sein. Ich kam da auf die, damals hat noch der Vater von Mateo Klimovic im Sturm gespielt. Das müsste so rund um die 2000, wenn ich mich nicht hundertprozentig irre. Also so richtig sattelfest erinnern tue ich mich an das Freistoßtor von Bergantin Vinicius gegen den FC Bayern München, damals im umbauwürdigen Niedersachsenstadion aus gefühlt 130 Metern mit 260 Stundenkilometern in den Winkel. Das war kurz nach dem Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga.
Und wie beschäftigst du dich noch aktiv mit 96 in deiner Freizeit? Man merkt ja, deine Erinnerungen reichen sehr weit zurück. Du hängst immer noch sehr dran, hast einen Podcast gegründet. Wie intensiv bestimmt 96 noch deinen Lebensmittelpunkt?
Aber ich würde sagen, das ist mit den Jahren natürlich ein bisschen weniger geworden. Jetzt gerade auch die letzten 2-3 Jahre. Das hat zum einen damit zu tun, dass man, wenn man Vollzeit berufstätig ist, auch vielleicht nicht unbedingt immer die Zeit hat in der Woche oder am Tag, sich damit vollends zu beschäftigen, dann bleibt das sicherlich so ein bisschen auf der Strecke irgendwann. Aber nichtsdestotrotz ist 96 immer noch ein Teil dessen, was ich meinen Alltag nenne, weil das Erste, was ich morgens mache, ist zu gucken, ist irgendwas Aktuelles, gerade was mich interessiert in Bezug auf 96 oder gerade auch wenn die Spieltage waren. Es vergehen 2-3 Tage danach, wo ich mich abends regelmäßig mit dem Nielsen, einen guten Kumpel von mir, zum Telefonieren verabredet habe, wo es mal wirklich eine Stunde oder auch zwei geht. Also es gibt immer irgendwelche Themen und das Gute ist ja, 96 ist ja ein Verein, der einem nie mit Langeweile straft. Das heißt, es gibt immer irgendetwas und jetzt auch rein vom Fußballerischen her, alles, was taktisch, technisch wichtig ist im Fußball, interessiert mich grundlegend. Und ich schaue halt auch gerne Fußball. Also den Sport finde ich auch an sich auch geil. Und deswegen beschäftige ich mich auch fachlich da gerne mal mit.
Aber warum hast du jetzt den Podcast gegründet?
Ja, wir waren damals, der Tobi und ich, regelmäßige Gäste bei Hannover Liebt. Das war so die Podcast-Mutter in Hannover, und als dann Hannover Liebt zu Ende ging, so haben Tobi und ich uns irgendwann in der Kneipe, es ist wirklich kein Scherz, genauso ist der schon in der Kneipe nebeneinander gesessen und gesagt, ja, warum machen wir das nicht eigentlich? Also lass doch mal ausprobieren. Und dann haben wir es gemacht, und dann haben wir den 2 Jahre zusammen regelmäßig gemacht. Dann musste ich irgendwann aus beruflichen Gründen auch mich mehr und mehr zurückziehen und bin dann ausgestiegen. Also nie ganz weg gewesen, immer als Gast dabei gewesen. Und das war einfach, hat Bock gemacht, über Fußball zu sprechen, über 96. Und Hannover braucht auch einen Podcast. Das ging nicht ohne. Da war so viel los in dem Verein und drumherum. Da reichte die örtliche Presse nicht aus. Und da es sehr viele gibt in Hannover schon, Fanbubble, die Podcast gerne hören, und war das klar, dass wir das machen müssen.
Neben den Vor- den Spiel- und Nach- den Spielgesprächen, die ja logischerweise bei euch anders heißen, aber ihr spricht ja auch darüber, ist Vorwärts nach Weit auch ein politischer Podcast, der sich auch sehr häufig mit JHVs und Martin Kind auseinandersetzt. Es gibt ja Fans, die Vereinspolitik intensiver mitverfolgen als andere. Und es gibt ja auch Leute, denen das zu kompliziert ist, zu anstrengend und das einem irgendwie 10 Jahre altern lässt und die sich lediglich auf das Sportliche fokussieren. Was motiviert dich darin, da so aktiv am Ball zu bleiben und darüber zu berichten?
Ich glaube, das ist irgendwie so der Schulterschluss mit dem Mindset, dass man, sag ich mal, dem Kapitalismus nicht den Sport überlassen will. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ich ja auch ein Interesse daran habe, wie mein Stadionbesuch aussehen soll. Und ich habe ja auch ein Interesse daran, wie der Stadionbesuch sein soll, wenn ich mal Nachwuchs habe und mit dem da hingehe. Also bunt, vielfältig, laut, extrem, nicht extrem. Ich kann mir so viele Dinge vorstellen, die in einem Stadion stattfinden sollen. Und die sehe ich einfach aktuell in Gefahr. Und das ist nun mal leider so automatisch, muss man das damit schon gleichsetzen, wenn man sich da nicht engagiert, wenn man sich da nicht auch auf Dinge konzentriert, die neben dem Platz ablaufen, dann verliert man, glaube ich, so ein bisschen die Haftung dazu. Und ist ja schon interessant zu wissen, was hinter den Kulissen so getrieben wird, was ja vor allen Dingen auch mit Zuschauergeldern dann irgendwann finanziert werden muss. Ich rede jetzt so an den einen oder anderen Gerichtsprozess. Unterm Strich ist es ja das, was am Ende auch sag ich, der Zuschauer oder der Konsument mitbezahlt, so ganz, ganz so hart muss man ja sein. Und ich glaube, ich war damals bei der legendären JHV mit dabei, auch aktiver, und ich werde das nie vergessen, wie wir damals da unsere Lieder gesungen haben in der Halle, in der die JHV stattgefunden hat, als wir quasi so einen kleinen Teilerfolg gegen Martin Kind und das Konstrukt, was dahinter steht, feiern konnten. Also hat so ein Feuer losgetreten und hat auch ein ganz klares Signal, glaube ich, auch überregional gesendet. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, weil 96 oder St. Pauli oder der HSV oder wie heißt der andere Scheißclub da aus Peine Ost nochmal, ist ja ganz egal, welchen Verein ihr angehört. Ihr müsst euch dafür interessieren und dafür einsetzen, weil sonst machen irgendwann Leute, ohne dass ihr es mitbekommt, sag ich mal, hauen die euch einen Stock zwischen die Speichen, ihr merkt's gar nicht.
Du hast deinen Namen kurz angerissen. Wenn man an 96 denkt, kommt man leider an Martin Kind nicht vorbei. Für jemanden außerhalb der 96-Welt, so wie mich, spielt sich Herr Kind wie der König von Hannover auf, und der einfach nicht also von der Bildfläche verschwinden möchte. Und man stand deswegen schon vor ein paar Monaten wieder landesweit in den Schlagzeilen. Und Hannover 96 ist Ende Oktober 22 vor dem Landesgericht gescheitert, den Geschäftsführer Martin Kind abzusetzen. Das Absetzen, das darf aber nur der Aufsichtsrat, und welches ja logischerweise nicht passiert ist. Deswegen hat Martin Kind vom Gericht gewonnen. Es ist ein Formfehler, weswegen Herr Kind Recht bekommen hat. Kannst du uns mal aufklären, wie das alles zustande kam, das alles mal aufdröseln und was dieser sogenannte Hannover 96-Vertrag ist?
Ich glaube, inhaltlich kann da tatsächlich ein Twitter-User, der sich Red Lawyer schimpft, am allerbesten aufklären, weil der fachlich, wie der Name schon sagt, Anwalt ist. Und in dem Fall ist er wirklich der allerbeste Ansprechpartner, was den Bereich angeht. Ganz generell ist es so, dass sehr viele Dinge offensichtlich in dem Hannover-Vertrag drinstehen, die, und das kann man vielleicht sehr allgemein halten, die letzten Endes dazu führen, dass das Wohlwollen auf Seite der Kapitalgeber beziehungsweise der Gesellschafter und in dem Fall auch dem Gesellschaftsvertreter, der von Martin Kind liegt. Es ist ein sehr, sehr kompliziertes Unterfangen, weil man auch dazu verstehen muss, wie das Konstrukt Hannover 96 zusammenhängt. Die Situation als solches ist sehr unbefriedigend, weil natürlich man immer bei einem Hannover, bei einem Verein, auch von der Größe wie Hannover 96, der ja auch nicht klein ist, in Kombination mit der KGA, also mit der Spielgesellschaft, immer davon ausgehen muss, oder das ist ja das, was man sich eigentlich wünscht, dass es alles fair abläuft und alle die gleichen Motive und alle die gleichen Wünsche und Vorstellungen für den Club haben. Und zwar, dass er erfolgreich ist, dass es ihm gut geht, finanziell wie gesellschaftlich, dass er da anerkannt ist und dass vor allen Dingen alle in Ruhe und sehr, sehr fokussiert arbeiten können. Und man hat den Eindruck, dass das nicht unbedingt im Sinne aller ist, aber was man immer berücksichtigen muss, ist, dass dieser Hannover-Vertrag, so wie er entstanden ist, nicht so entstanden ist, dass beide Seiten ihre Interessen vollends vertreten konnten. Und da muss man vielleicht auch mal, braucht man vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit dafür, um das wirklich vollends auf ganze Füße zu bringen, dass es auch bei den Hörern und bei all denen, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch richtig ankommt. Da reichen dann so 10, 15 Minuten nicht aus. Kann nämlich da zu einem späteren Zeitpunkt gerne nochmal zu äußern, vielleicht nach dem Spiel oder vielleicht irgendwann anders nochmal. Aber für alle, die da gerne mehr darüber wissen möchten, empfehle ich dem Red Lawyer auf Twitter zu folgen oder gegebenenfalls auch mal eine Folge Vorwärts nach Weiß zu hören.
Was ich nur grob verstanden habe, also ich bin ja nicht in der Thematik drin, logischerweise bin ich auch kein 96-Fan, ich habe es nur so grob verstanden, dass Martin Kind sich durch einen Vertrag, also er hat sich 2018, 2019, als Hannover finanziell in Schwierigkeiten war, durchaus sich da engagiert gezeigt und hat sich durch eine kleine Klausel im Vertrag sich da engagiert und wo er quasi immer das Mitbestimmungsrecht hat oder man ihn nicht einfach dann absägen kann, wenn man so will. Also es gibt einen Aufsichtsrat, logischerweise, und ich habe da so verstanden, es gibt eine Seite pro Kind, eine Seite anti Kind. Das ist quasi, aber der Unterschied dadurch, das sind nur 4 Personen. Das heißt, wenn man eine Entscheidung trifft, ist es immer 2-2 und man kommt nicht voran. Anders war es ja mal.
Ja, jetzt kommen Sie genau zu dem Punkt. Es herrscht eine Pattsituation und die Pattsituation ist ja irgendwo nicht ganz 50+1 konform. Also da muss man sich jetzt schon überlegen, das ist auch wirklich, da beschäftigen sich jetzt ein Haufen von Juristen wieder mit und Gerichtsprozesse werden geführt. Das ist ja auch nicht so, dass da irgendwie ein Ende in Sicht zu sehen ist. Also auch da, das ist man möchte ja fast sagen, eine so bedauernswerte Situation für alle Vertreter des EVs. Nur eins muss man auch ganz klar sagen, Hannover 96 ist sehr abhängig von Martin Kind immer noch. Und das hat auf der einen Seite den Grund, dass auch die Finanzierung der Spielbetriebsgesellschaft sehr vom Wohlwollen und von der Stimmung der Gesellschafter und wovon auch Martin Kind ein Teil ist, das hängt davon sehr stark ab. Und da gibt es garantiert sehr viel drüber zu erzählen, aber im Grunde genommen ist es so, es ist sehr ungerecht aufgeteilt in Hannover und das spielt einem Mann sehr in die Karten.
Die DFL weist ja 96 und auch Herrn Kind öfter mal auf das Weisungsrecht hin. Ja. Das bedeutet ja, dass das Beispiel, die Gehalts, also eine bestimmte Gehaltsgrenze, da muss der Vorstand des EV gefragt werden. Und das ist öfters nicht der Fall gewesen. Beziehungsweise jetzt das bekannteste Beispiel, was ich jetzt spontan raussuchen konnte, ist jetzt die Verpflichtung eures Trainers Stefan Leitl. Da wurde der Vorstand nicht gefragt und ganz provokant gefragt, existiert eigentlich 50+1 in Hannover überhaupt noch? Du hast es quasi so halb verneint. ich meine, wenn der Aufsichtsrat den Geschäftsführer nicht aus dem Amt nehmen kann, hat dann diese Regel, wird dann das noch eingehalten? Die DFL hat ja damit gedroht, die Lizenz zu verweigern, aber die DFL ist ja, wenn man das bisschen weiterliest und weiterspinnt, ist ja unter anderem auch schuld daran, dass der Vertrag überhaupt so angenommen worden ist. Also im Grunde, dass Martin Kind da reinkommt, weil die hätte von vornherein klar sein müssen, dass dieser Vertrag nicht 50+1 konform ist.
Es gab damals überhaupt keinen Grund seitens der DFL, weil es gibt bestimmt einen Grund. Es gab eigentlich ja keinen, also rein formell keinen Grund, diesem Konstrukt zuzustimmen. Es sei denn, man hat Angst, dass jemand die Büchse der Pandora öffnet und 50+1 vor den Europäischen Gerichtshof zerrt. Da hat natürlich dann, sag ich mal, da haben dann alle Beteiligten ein Riesenproblem mit. Und ich könnte mir vorstellen, dass das damals durchaus im Gespräch gewesen ist. Ja, pass mal auf, wenn ihr dem Hannover-Vertrag nicht zustimmt, dann könnte ich mir schon vorstellen, ich habe eine dick gefüllte Brieftasche. Alle meine Juristenkumpels sagen mir, Digga, das läuft auf alle Fälle. Das gewinnen wir locker. Und das Kartellrecht hat ihm ja im Teilen sogar schon eigentlich fast ein bisschen, also leider fast schon ein bisschen Recht gegeben. Das ist ja eine sehr ungerechte, das ist ein sehr ungerechtes Konstrukt ist, wie die Bundesliga aufgestellt ist und wie die 50+1 eingehalten werden muss. Also auch gerade die Ausnahmeregelung. Leverkusen, Wolfsburg, hier dieser Scheißverein aus dem Osten da, noch und hast du nicht gesehen. Also insofern, es gibt ja sehr viele Hinweise dafür, dass es durchaus ein Druckmittel gewesen sein könnte, dass Martin Kind diesen Hannover-Vertrag so aufsetzen konnte, wie er jetzt noch Bestand hat.
Was hat sich denn seit dem Gerichtsurteil denn getan?
Ich würde sagen, bis auf so ein bisschen Rumgetrommel eigentlich nicht viel. Also man kann zumindest sagen, dass sich jetzt in der Öffentlichkeit zwar immer mal wieder eine kleine Diskussion entfacht und es ist ja durchaus auch sehr oft um das Thema der Weisung geht. Dass der e.V. Martin Kind Weisungen erteilt, die er aber auch nicht unbedingt bereit ist anzunehmen, beziehungsweise er empfindet sie ja häufig als Empfehlungen und nicht unbedingt als Weisungen. Er tut sich damit generell sehr schwer. Also insofern ist da noch sehr viel in Waage und noch nicht konkret. Ich denke mal, dass die nächsten Wochen und Monate da auch mehr Licht ins Dunkle bringen können und könnte mir schon vorstellen, dass sich da noch eine Menge bewegt und tut. Ich könnte mir sehr wohl vorstellen, dass es nochmal zu einem Versuch kommen könnte, Martin Kind seines Amtes zu entheben. Zumindest könnte ich mir vorstellen, dass die Bestrebungen da sehr gut sind, aber auch da der e.V. Oder das finanzielle Überleben des e.V.s ist sehr, sehr auch davon abhängig, inwieweit, sag ich mal, die finanziellen Mittel auch für den e.V. bereitgestellt werden. Und da gab es Zugeständnisse in der Vergangenheit, die den e.V. am Leben halten. Und das wissen auch sicherlich auch Sebastian Kramer und Co. ganz genau, der aktuell der amtierende Präsident des Hannoverschen Sportvereins von 1896 e.V. ist. Und ja, eine sehr, sehr knifflige Situation, in der ich nicht stecken wollen würde.
Ich habe es auch kurz angesprochen, im Worst Case hat die DFL gedroht, die Lizenz zu verweigern. Ist das überhaupt Thema bei euch? Also unter Fans, jetzt nicht im Verein.
Das wird gehört. Ich würde auch sagen, es gibt bestimmt eine Handvoll, die da wirklich Angst vor haben. Aber eins muss man ja auch sagen, also bevor das passiert, wenn man über Martin Kind eins sagen kann, dann, dass er solche Dinge eigentlich, die Worst-Case-Szenarios eigentlich imstande ist zu verhindern. Und das würde er auch tun. Da bin ich jetzt persönlich mir sicher, dass er das nicht zulassen wird, dass das passiert. Nichtsdestotrotz gibt es sicherlich auch schon, gab es mal die eine oder andere Woche, wo man dann echt unsicher war, wie es weitergeht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es aktuell noch Thema ist. Also ich kenne zumindest keinen, der aktuell da noch Bedenken hat.
Was wird denn passieren, wenn jetzt Martin Kind jetzt rausgehen würde? Also es gibt ja die üblichen Zaunfarben, transparente, Kind muss weg, Kind muss weg. Nehmen wir mal an, Kind ist jetzt auf morgen weg. Was ist dann?
Ich glaube, dann dreht sich die Erde trotzdem weiter. Also glaube ich, wenn ich manchen zuhöre, habe ich das Gefühl, alle ersticken und fallen tot um. Das ist nicht so, glaube ich zumindest. Es stellt sich ein bisschen die Frage, also jetzt mal ernsthaft, wie Hannover 96 finanziert wird. Stellt sich die Frage, wie dann der e.V. finanziert bleibt und finanziert wird. Das sind dann Fragen, die Leute beantworten müssen, die das zum Ziel haben. Also ich erwarte schon von jemandem, der dann einen Geschäftsführer abberuft oder zumindest vorhat abzuberufen, dass da ein konkreter Plan im Hintergrund steckt mit Finanzierung, mit Geschäftsführung, mit personellen Umstrukturierungen und all das, was dazugehört. Ich habe da sehr viele tolle Modelle im Kopf. Ich könnte mir sehr vieles vorstellen. Ich kann mir vor allem aber auch vorstellen, dass das Ganze ohne Martin Kind auch einfach weiterläuft. Das können sich viele bestimmt nicht vorstellen. Auch die vororts ansässige Presse scheint das für absolut ausgeschlossen zu halten, dass das gut laufen wird. Man muss auch sagen, dass Martin Kind ja jetzt auch kein moderner und visionärer Unternehmer mehr ist, sondern es geht auf die 80 zu und also man kann ja so sagen, ich kenne ja auch ein bisschen, also er ist immer noch fit wie ein Turnschuh, das will ich nicht sagen, und ich möchte natürlich, dass er noch lange gesund und munter bleibt, aber das, was man außer Frage steht, ist, dass ich mir schon auch einen moderneren Geschäftsführer vorstellen könnte, der 96 nachhaltig aufstellt.
Aber noch ist er die Lizenz zum Spielen ja da, und ja. Kommen wir jetzt zum Sportlichen, wenn wir mal in kurzen Schlenker. Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner der Kevida Kreativbrauerei. Heute möchte ich euch das Kevida Coconut Groove ans Herz legen. Ein alkoholfreies und superfruchtiges Juicy Pale Ale, inspiriert durch die Bierwelt in den USA und ganz besonders aus Miami. Der Pina Colada Geschmack ist nicht nur lecker, sondern auch isotonisch. Es ist nicht nur für die heiße Jahreszeit geeignet, sondern auch für die anderen Jahreszeiten. Mehr Infos zu diesem Produkt und zu anderen findet ihr unter kevida.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt dran, alkoholische Getränke bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Kommen wir zum Sportlichen, das soll ja auch nicht zu kurz kommen. Wir haben jetzt am kommenden Sonntag, spielen unsere Vereine gegeneinander. Und was ist denn dein, also wenn wir haben jetzt eine Hinrunde gespielt. Was ist dein persönliches Fazit für die Hinrunde? Platz 5 ist ja gar nicht mal so schlecht. Man ist zweikampfstark, defensiv stabil, 18 Stürmertore erzielt, eigentlich ist schon, kann man drauf aufbauen, oder?
Ja, doch. Also ich überlege, ob ich anfange. Also die Hinrunde war super. Es gab natürlich ein paar Spiele, die man verliert. Da wischt man sich schon, dass man halb über dem Zaun hängt und sich den Spieler greifen möchte und die fragt, was bei ihm los ist. Es gab schon so Spiele wie gegen den HSV, wie jetzt zuletzt gegen Kaiserslautern, auch in Kaiserslautern, in Darmstadt, in Paderborn, wo man schon merkt, okay, die Mannschaft ist in einem Prozess, und das macht sich ab und zu bemerkbar, wenn man gegen Mannschaften spielt, die entweder qualitativ einfach besser sind, die eingespielter sind, oder die einfach Schusterfußball spielen, alles, was sich bewegt, wird umgetreten, und sobald die über unsere Mittellinie kommt, nehmen wir euch Maß. So. Das heißt also, was aktuell in Hannover der Fall ist, ist, wir sind in einer Entwicklung, in einem Prozess, der durchweg positiv zu bewerten ist. Ich weiß, dass sich Teile auch des Vorwärts nach Weit Podcasts schwer damit tun, aber grundsätzlich sind wir auf einem richtig guten Weg. Und das muss man auch mal so festhalten. Wir haben es jetzt seit einer knapp, ich glaube, viertes Jahr sind wir in der zweiten Liga jetzt geschafft, sportlich zumindest mal einen spielerischen Plan erkennbar zu zeigen. Wir sind in einigen Spielen defensiv stabil, ja. Wir haben da Luft nach oben. Was uns fehlt für alles, was über Platz 5 liegt, ist einfach auch ein Mittelstürmer, der den Torwart fragt, wo er den Ball am liebsten hinhaben möchte, ob unten rechts, oben links, oder notfalls den Torwart mit ins Tor schießt. Das sind Dinge, die uns aktuell abgehen, und in manchen Situationen die absolute Geilheit, jetzt diesen Zweikampf zu gewinnen, jetzt dieses Spiel zu gewinnen, hier nicht zu verlieren. Und das ist aktuell so das, was aber, glaube ich, in einem Entwicklungsprozess, den 96 durchmacht, und normal ist. Es gibt Gewinner einer Hinrunde. Für mich ist Enzo Leopold, den man aus der zweiten Freiburger Mannschaft geholt hat, ein absoluter Gewinner. Für mich ist auch Harvard Niesen ein Gewinner, der sich hier nach anfänglichen Problemen super hat einfinden können und performt. Für mich ist auch Cedric Teuchert ein Gewinner, der eigentlich totgeschrieben war und trotzdem seine 5-6 Buden macht. Samu Roya wird plötzlich positiv erwähnt, sowohl in sozialen Netzwerken als auch in der Presse, konnte seinen Vertrag verlängern. Wir haben eigentlich sehr viel Grund, aktuell zufrieden zu sein, auch wenn es natürlich jetzt mit der Niederlage gegen Kaiserslautern zum Rückrundenauftakt hätte ich mir besser vorstellen können. Ich meine, das Hinspiel gegen St. Pauli war auch sehr ärgerlich in der eigenen Arena, aber grundsätzlich bin ich optimistisch, positiv. Wenn wir mit dann noch einen Top-Stürmer verpflichtet hätten, hätte ich gesagt, jetzt greifen wir oben an. Aber jetzt, wo wir das nicht haben, nur mal Kirche im Dorf lassen und einfach weiter Fußball spielen.
Spielt ihr um den Aufstieg mit?
Nee.
Also, na gut, Martin Kind meinte, 96 hat Strukturen, die erstligereif sind.
dachte eigentlich bisher, dass er nicht so viel trinkt. Oder ich weiß, dass er nicht sehr viel trinkt. Nee, Spaß beiseite. Also ich glaube, dass der, das würden Experten anders sehen. Was ich damit sagen will, ist, die Strukturen reichen noch nicht, um nachhaltig in der ersten Liga zu bleiben. Also wir haben jetzt seit knapp einem Jahr eine Scouting-Abteilung, die funktioniert. Also das wissen die wenigsten, aber Dieter Schatzschneider so kennt, früher Torjäger, heute Tortenjäger, der ist Scout bei 96, so, und ich weiß ja, was für Fußballplätzen der sich so rumtreibt, und wenn so ein Scouting-Alltag aussieht, und eigentlich alles, was modern und mittlerweile systemrelevant ist im Fußball, so ein bisschen belächelt wird, wenn man so eine Scouting-Abteilung aus zwei Männern oder drei Männern sich so als strukturellen Vorteil für die erste Liga malt, dann hat man ein geistiges Problem. So, und das ist Markus Manns Aufgabe, der kommt ja nach, und da brauchen wir noch 2-3 Jahre, um wirklich vollends von nachhaltigen Erstligastrukturen zu sprechen.
Der Markus Mann, der hat ja verlängert, so wie ich das mitbekommen habe, und das wurde auch in den sozialen Medien bei 96 sehr gefeiert.
Ja, Markus Mann Masterclass ist der Hashtag dafür. Auf Twitter. Ja, Markus Mann ist natürlich das, was, der hat so Hannover 96 Sportdirektorenherz wieder wachgeküsst. Wir haben alle Zeiten von Jörg Schmadtke in Erinnerung. Ich wollte gerade sagen, sein Nachfolger Dirk Duffner war jetzt nicht so erfolgreich, wo Spieler aus den Ligen geholt wurden, die keiner kannte, und die sind eingeschlagen. Also sicherlich ist das so ein bisschen an die erfolgreiche Zeit geknüpft, die einige total traumatisiert hat. Im positiven Sinne. Und Markus Mann schafft es halt in Ruhe und Gelassenheit zu arbeiten. Der kommt halt zur Arbeit und das Gefühl, jo, Alter, der kriegt das hin. So, der ist gerade nicht eben aufgestanden, so wie der Horst Held. So, der ist schon seit 2-3 Stunden wach, war schon mal draußen in der frischen Luft, hat sich schon mal gestreckt, hat irgendwie auch schon mal morgens in die Steckdose gegriffen. Der ist einsatzbereit, der Mann. Macht das alles mit einer Ruhe, Gelassenheit, Professionalität. Und deswegen ist es der Grace of all time.
Ihr habt ja im Gegensatz zu uns, wie hast du auch schon vorhin angesprochen, keine Wintertransfers getätigt. Spricht das unter anderem auch dafür, dass es für euch schon nach Plan läuft?
Ja, könnte man so sagen. Also ich meine, es laufen ja auch Verträge im eigenen Verein aus im Sommer. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht nicht die Möglichkeiten gesehen hat, beziehungsweise die einem nicht offenbart worden sind, die man für möglicherweise lohnenswert hielt. Das heißt also, da war jetzt kein Stürmer auf dem Markt oder kein Spieler auf dem Markt, der einen unbedingt besser macht, im letzten Drittel vor allen Dingen besser macht. Ich glaube, man möchte der Mannschaft, die jetzt aktuell da ist, auch noch Zeit geben, sich zu entwickeln, um dann wirklich auch vollends entscheiden zu können, Richtung April, Mai hin. Okay, wo sind wirklich unsere Schwachstellen? Geht's mal ehrlich, wenn wir jetzt noch einen Achter holen würden oder noch einen Sechser holen würden, irgendwem nehme ich den Kaderplatz da weg und irgendwem nehme ich die Chance weg, sich zu entwickeln, sich zu zeigen. Wir haben auch vorne einen Stürmer, von dem ich nach wie vor noch glaube, dass er den Verein finanziell sanieren wird, wenn er geht, mit Nicolo Tresoldi. Der ist 18 Jahre alt, so eine Ballannahme habe ich beim 18-Jährigen schon lange nicht mehr gesehen. Also auch Laufwege, auch Aktionen, Einzelaktionen. Der hat noch kein Torerfolg, aber auch der wird kommen, und deswegen, wenn ich jetzt einen Stürmer hole, dann muss ich eigentlich einen abgeben. Und da man sich von Hendrik Wadern nicht trennen möchte, weil der hier wohnt oder so, oder keine Ahnung warum nicht, und Cedric Teuchert, ist man sich unsicher, ob da noch was kommt, und Havard Wiesen hat man ja gerade, und Maxi Bayer will man ja eigentlich die Leihe verlängern oder festkaufen, dann bleibt ja nicht mehr viel übrig, außer einfach zu sagen, okay, wir warten jetzt mal ab und lassen das Ganze mal hier abkühlen und in Ruhe gucken, was noch geht.
Ich durfte ja von einem halben Jahr die Kollegen von Vorwärts nach weit alle kennenlernen.
Grüße an der
und
Stelle.
Das und auch liebe Grüße an André, Chris und Tobi. Wenn ich mir die Stimmung von damals so, wenn ich mich da zurückerinnere, war das unfassbarer Pessimismus.
Ja, oh Gott, das ist, ich weiß, weißt du, das ist auch so, der André, nee, ich will es nicht einzig rauspicken, aber.
Doch, André.
Pessimismus. Also wirklich, also ja, alles gut. Ich wollte dich unterbrechen, da muss ich nur kurz einhaken. Pessimismus ist natürlich immer ein schlechter Ratgeber. Und kann aber auch nicht jeder abstellen von jetzt auf gleich. Ne? Die letzten Jahre waren ja auch sehr pessimistisch.
Aber genau, und da nochmal wieder reinzuhaken, Pessimismus, auch obwohl trotz der Hinrunde quasi eine Art Phase des Hypes gab, weil man 5-6 Spiele in Folge gewann und sich jetzt immer noch seit dem 7. Spieltag im oberen Drittel der Tabelle sich befindet. Da hat man sich ja seit September eingependelt. Also man ist doch auf einem guten Weg. Warum, wenn man jetzt die Fortschritte der letzten 3 Jahre sieht, wie du es mir eben gesagt hast, es gab ja einen Grund zu Pessimismus, aber ne?
Ja.
Vorwärts klingt das doch so an sich ganz gut.
Vorwärts nach weit.
Ne? Vorwärts nach weit.
Das ist das Motto. Ja, nee, finde ich auch. Also ich bin eigentlich rundum zufrieden. Klar, es gibt immer mal Dinge und Spiele, wo man sich fragt, mein Gott, was war das heute? Was ist los? Wo ist die Spur hin, in der wir letzten Wochen waren? Aber es ist ja ein Mannschaftssport mit jungen Menschen, die Fehler machen dürfen und sollen. Und alles gut. Also lasst sie alle Fehler machen, weil nur so können wir uns verbessern. Und ich sag mal, da bin ich absolut fein mit. Das werden die schon hinkriegen. Leitl und Mann, die werden das schon machen.
Du hast ja quasi die Frage, die ich gerade mir hier notiert hatte, eigentlich schon fast selbst beantwortet. Was fehlt für dich, um aus 96 einen Aufsteiger zu machen? Du hast ja gesagt, an sich ein Mittelstürmer.
Ja, an sich ein Mittelstürmer. Das ist natürlich jetzt auch, muss man auch überlegen, wie das jetzt so generell, wie sich unser Fußball so weiterentwickelt die nächsten Monate. Also ich glaube, uns würde auch so ein Unterschiedsspieler für die Außen ganz gut tun. Jetzt muss man auch dazu sagen, haben wir nicht so viel auf Außen anzubieten an spielerischer und taktischer Integration, dass das so ein Spieler sich da wohlfühlen würde. Aber wirklich ein Mittelstürmer, der Potenzial für die erste und zweite Liga mitbringt oder für die zweite gemacht ist, aber für die erste Liga Potenzial hat und ein richtig guter Innenverteidiger, also ein Abwehrchef mit spielerischer Qualität und einen zweiten guten rechten Verteidiger. Ja, wäre schon gut.
Kommen wir konkret zum Spiel jetzt am Sonntag.
Ja.
Logisch, du hast ja vorhin uns alle ins Boot geholt. Du wohnst in Hamburg, du wirst dann wohl auch da sein.
So sieht's aus.
Ich darf dich nicht gehen lassen, ohne dass du einen Tipp abgibst. Was meinst du?
Ich glaube, wir trennen uns 3-3.
3-3, also ihr verliert nicht. Also die Statistik spricht für euch. Ich habe es mir mal rausgesucht. Ich bin eigentlich kein Freund von Zahlen oder von unsinnigen Statistiken. Aber ich musste sehr, sehr lange runterscrollen, weil wir in der zweiten Liga seit 1995 nicht gegen euch gewonnen haben zu Hause.
Echt jetzt?
Das sind 9 Spiele zwischen den FC St. Pauli und 96. Es gab 3 Unentschieden und 6 Siege für 96. Ich musste mir auch ein bisschen die Augen reiben und ich muss auch sagen, dass wenn ich an 96 denke, ich immer mit Niederlagen verbinde. Und an sich ist...
Ich auch. Ich glaub, das hat
also ich persönlich bin auch immer der Freund von jemandem, wenn der halt dann, ich glaube, Hans Meyer hat das, glaube ich, gesagt, je öfter du verlierst, desto höher ist die Chance mal zu gewinnen. Deswegen soll das auch bitte in diesem Fall jetzt auch eintreffen. Wir brauchen die Punkte ganz unten, das ist ja richtig eng. Von Platz 10 bis 18 sind es nur 3 Punkte. Deswegen wäre ich mit einem dreckigen 1-0 wie in Nürnberg zufrieden.
Ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, das wird aber nicht so kommen. Und deswegen, also ich wünsche natürlich allen, dass sie ein tolles Fußballspiel am Wochenende sehen. Ich hoffe vor allen Dingen deswegen auf ein spektakuläres Ergebnis auch, weil ich das auch irgendwie mal wieder brauche, so ein spektakuläres Ergebnis. Ich wünsche mir fast, dass ihr in Führung geht und wir es letzter Sekunde ausgleichen können.
Wie bei euch?
Das wäre total super, wenn das ginge. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir in der richtigen Spur sind, um gegen euch zu gewinnen. Ich habe mir das Spiel gegen Nürnberg angeguckt, in voller Länge und
mein Beileid.
Sehe da sehr vieles, was womit wir nichts anfangen können. Und deswegen glaube ich auch zu Hause vom ausverkaufter Hütte, ist St. Pauli jetzt auch ein Club, der sich davon auch schnell mitreißen lässt und eine Mannschaft, die da auch, glaube ich, nicht allzu unempfänglich dafür ist. Also insofern glaube ich das schon. Und der Pessimist in mir, das hängt davon, liegt daran, wenn ich so viel mit André rumhänge oder mit Tobi, sagt eben 3-3.
Es gab ja letztes Wochenende in der ersten Liga in den Niederlanden, glaube ich, Alkmaar oder so, die haben 5-5 gespielt.
Wirklich?
Ja.
Bin ich ein bisschen neidisch, ne? Wenn ich ehrlich bin.
Also ich konnte es auch nicht glauben. Ich dachte, es gab es eben Verlängerung, Elfmeterschießen oder so, aber das war echt Ligabetrieb. Also ja, nicht schlecht.
Nicht schlecht.
Also wir haben in der Kreisliga hier mal ein 10-10 gehabt in Hamburg.
10-10? Welches war das? Teutonia Ottensen? Nee, ach nee, die spielen nicht Kreisliga.
Nee, Rahlstedt oder so.
Rahlstedt? Wo ist denn Rahlstedt eigentlich? Ich bin ja noch kein richtiger Hamburger.
Ich glaube, es ist auch ein halbes Jahr her oder so, aber es kam. Okay. War auf Twitter ging es rund nach dem 10-10. Dachte auch gerade an Spielmanipulation, aber das war auch eine ganz komische Torfolge, die da ja passiert ist. Also ich weiß nicht, wie das zustande kam. Okay, ja, super. Habe ich irgendwas vergessen?
Ich glaube nicht. Also ich kann dir stundenlang runterbeten, wie scheiße ich es finde, dass unsere Innenverteidiger nicht breit genug stehen, wenn wir aufbauen. Ich könnte dir stundenlang erzählen, wie scheiße ich es finde, dass wir Außenverteidiger haben, die nicht zentral einrücken. Aber ich glaube, das will keiner mehr hören. Vielleicht machen sie es
auch. Doch, will man schon hören. Will man aber schon hören, aber erst, wenn wir 1-0 gewonnen haben und dann kannst du dich darüber aufregen, dann ist es auch gerecht, also auch rechtfertigt. Dann machen wir das so, ja, finde ich super. Ich denke mal, die Hörerinnen und Hörer sind da auch einverstanden. Auch bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit,
ja, sehr
und für
gerne
dieses Gespräch. Das war großartig, hat echt Spaß gemacht.
Dankeschön, mir auch.
So, dann sehen wir uns vielleicht am Spieltag. Müssen wir mal gucken, wie die Zeit es zulässt.
Ja, du kannst mir ja schreiben, wo du bist, dann komme ich dahin.
Ja, klar. Du auch.
Ja, ja.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, hoffentlich sehen wir uns im Stadion. Kommt zahlreich, unterstützt unsere Boys in Brown. Wir brauchen die 3 Punkte. Und wie Tim das vorhin gesagt hat, der Heimvorteil kann auch manchmal entscheidend sein. Also gebt Gas, ölt eure Stimmen und bis Sonntag. Ciao.